So, nochmal hallo. Ich werde heute eine Predigt halten über das Gleichnis der anvertrauten Talente. Steht in Matthäus 14 bis Vers 30. Dennoch möchte ich nicht direkt mit dem Text einsteigen. Ich möchte einsteigen mit Fußball. Ich denke, das wird schon ganz gut passen. Okay. Ich weiß nicht, ob das viele von euch wissen. Ich war, bevor ich hier war, ganz, ganz lange Fußballtrainer. Davor auch Fußballschiedsrichter. Irgendwie habe ich meinen ganzen Tag auf dem Platz verbracht. Jetzt verbringe ich meinen ganzen Tag hier. Ich erkenne Muster. Genau. Und als Fußballtrainer geht es ganz oft darum, auch seine Spieler richtig aufzustellen, sie auf die richtige Position zu stellen, denen anzuvertrauen, okay, dass du das schaffen wirst, denen auf die Schulter zu klopfen in der Halbzeit und sagst, hey, du kannst das, du schaffst das, noch ein Lauf, ich weiß, es tut weh in den Knochen, aber noch ein Lauf und wir machen den Sieg. Und so ist das auch als Co-Trainer. Als Co-Trainer war ich damals bei JSG Bison, das war ein Zusammenschluss von Bökau, Irmwort, Steinau, Odesheim und Neukirchen, 5 Dörfer im Landkreis Cuxhaven. Und als JSG Bison ist man immer so ein bisschen belächelt worden. Wir waren im Schulzentrum immer wieder die Dörfler, die können kein Fußball spielen, die schaffen das gar nicht, gegen uns zu gewinnen. Und gegen den großen Konkurrenten Otterndorf, was übrigens ein schöner Urlaubsort ist, Empfehlung dafür, da bin ich aufgewachsen, ist man dann doch immer wieder belächelt worden. Und für meine Jungs ist das dann natürlich immer wieder blöd gewesen. Du wirst immer wieder belächelt für deine Begabung, die du hast und gesagt, wir gewinnen wieder 7-0 gegen euch. Und es war für mich als Trainer mir ganz, ganz wichtig, einmal gegen Otterndorf gewonnen zu haben, gegen unseren sozusagen Derby-Kandidaten damals. Also ist es aber auch so gewesen, dass unser Cheftrainer nicht da war. Jörg war nicht da. Das heißt, ich musste als junger, übermütiger Kerl, kann man sich gar nicht vorstellen, die Mannschaft zusammenstellen. Gegen Otterndorf, sogar in Otterndorf, also ein Stück weit Heimvorteil für die. Und dann ist es auch passiert. Also 0-0 zur Halbzeit, es war ein umstrittenes Spiel. Beide Torwarte überragende Leistung geliefert. Also die haben einen Ball nach dem anderen rausgefischt, wie wir sagen würden. Also es war wirklich grandios. Und dann ist Pascal zu mir gekommen. In der Halbzeit, wir hatten gequatscht, ich weiß gar nicht mal um was. Und dann habe ich zu Pascal gesagt, ey, du spielst ein richtig Top-Spiel. Und ich sag dir, du machst heute noch das entscheidende Vorlage für und wir gewinnen 1-0. Und ich weiß, ich bin manchmal, wenn es um Optionen geht, ich kann die beim Fußball am besten ausleben am Seitenrand und dann wirklich wie ein wild gewordener Jürgen Klopp. Und dann ist es tatsächlich passiert. Letzte Minute, Pascal flankt auf Mike und schön rein in den Winkel. Ha, herrliches Erlebnis und man gewinnt 1-0. Wenn man auf die Talente seiner Leute vertraut, einfach mal auf das Talent vertraut. Genau, das wollte ich einfach mal als Einstieg dir mitgeben, weil es heute total um dieses Thema Begabung wird es sein. Es wird um dieses Thema so ein Stück weit Begabung gehen. Und ich habe mir das Gleichnis der anvertrauten Talente vorgenommen. Jetzt wirst du dir denken, in dem Gleichnis geht es aber ein Stück weit doch um Geld. Ja, das stimmt. Das Talent früher war vorher eine Maßeinheit und ein Stück weit hier steht es für Talente. Ich habe versucht, das auszurechnen, wie viel ein Talent in Euro ist. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht ganz verstanden und es gibt dann noch verschiedene Rechenweisen und es gibt irgendwie verschiedene Sachen. Aber genau, es geht um dieses Gleichnis und ich habe dieses Gleichnis mal in 3 verschiedene Abschnitte eingeteilt. Dazu werde ich, der erste Abschnitt ist für mich die Zeit der Aufgabenübertragung und Abreise in Vers 14 und 15, zu dem werde ich als erstes sprechen. Danach die Zeit der Abwesenheit des Herrn in 16 bis 18 und die Zeit der Abrechnung 19 bis 30. Diese 3 Abschnitte möchte ich jetzt genauer beleuchten. Genau. Ich werde zuerst mal die Verse, genau, hier sind die übrigens nochmal. Genau. Das ist das, wie ich das eingeteilt habe, den Text einfach mal. Und ich werde ihn so mal mit euch durchgehen. Darfst gerne mitlesen, wenn du deine Bibel dabei hast. Zuerst die 14 und 15. Ich lese nach Schlachter-Übersetzung. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Den einen gab er 5 Talente, den anderen 2, den dritten 1, jeden nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Das Wort Talent hier im Text, ist tatsächlich, was wir heute verstehen unter dem Wort Begabung Jemand hat ein Talent, jemand ist begabt. Darunter verstehen wir, das lässt sich tatsächlich auf diesen Text herbeiführen. Also das ist von diesem Text tatsächlich eingeleitet worden, diese Bedeutung. Hier ist natürlich jetzt die Bedeutung, dass dem etwas übertragen wird, Güte übertragen wird. Es geht um eine Maßeinheit, es geht um verschiedene, sage ich mal, Goldmünzen, die er bekommen hat. Genau. In den Versen 14 bis 15 sehen wir einen Arbeiter, der ruft seine Arbeiter zu sich. Er überträgt ihnen wertvolle Güter und das Interessante ist, jeden nach seiner Kraft. Das heißt, ich würde zum Beispiel sagen, dass der Herr darauf achtet, dass die nicht überfordert sind, wenn er jeden nach seiner Kraft das macht. Das heißt, der eine kriegt ein Talent, der andere kriegt zwei, der andere kriegt fünf. Nach der Übertragung reist er sofort in ein fernes Land. Und das Interessante ist, dass ich hier genau eine Parallelstelle sehe zur Himmelfahrt. Dazu habe ich euch mal Apostelgeschichte 1 bis 8 mitgebracht. Das könnt ihr auch nachlesen gerne, nochmal den Text. Danach wird, im Vers 9, ist Himmelfahrt sozusagen und Jesus steigt empor. Ich finde aber das sehr interessant, was hier steht. Es steht, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet mein Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Die Parallele zwischen dem Text und hier, was ich hier sehe, ist, bei beiden Stellen, also später in Apostelgeschichte 1 bis 9, ich habe dir jetzt nicht alles mitgebracht, ganz gerne nachlesen und mir einfach mal vertrauen oder die Bibel aufschlagen und nachprüfen, das ist jetzt einfach mal so. Genau, reist Jesus auch ab. Und zuvor überträgt er einen Auftrag, den er uns übergibt. Wir sollen Zeugen sein. Jetzt wirst du sagen, aber DJ, wir haben als Christen doch mehr Aufträge, als nur Jesus zu bezeugen. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt noch mehr Aufträge. Wir können uns alleine das Ende von Matthäus angucken. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hinaus und macht alle Jünger zu Völkern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob ich richtig zitiert habe, aber ihr könnt gerne mal nachlesen. Es müsste in Matthäus 28 stehen. Genau, und da haben wir schon wieder drei Aufträge. Jünger machen, taufen und lehren. Ich will euch aber trotzdem spezifisch jetzt mal hier drauf eingehen, weil ich das so interessant finde, dass genau diese Parallele kommt. Wir haben diese Parallele, dass ein Herr kommt, er überträgt seinen Jüngern, sozusagen, dass sie Zeugen sein sollen, dass sie nach Samaria, nach Judäa, in Jerusalem und in die ganze Welt Jesus bezeugen sollen. Und der Heilige Geist gibt den Kraft dazu. Vielleicht die Orientierung, seine Begabung für das Richtige einzusetzen. Jeder von uns ist ganz individuell. Jeder von uns hat von Gott eine gewisse Begabung bekommen, ein gewisses Talent, auch eine Aufgabenübertragung. Und wir haben auch einen Auftrag, ihn zu bezeugen, ihn groß zu machen, sein Reich zu bauen. Und ja, die Gemeinde hat sich weiterentwickelt. Nicht jeder von uns soll jetzt hier 1:1 das so umsetzen und soll ihn jetzt bezeugen in Judäa und Samaria und dorthin wandern, auch wenn das interessant wäre, bis nach Judäa und Samaria mitzuwandern. Vielleicht nächste Wandertour, Marie. Kein Problem, sagt sie. Ja, und Jesus stellt Gruppen von Menschen zusammen. Er stellt uns mit unseren Begabung zusammen an Orten, damit wir ihn bezeugen können, damit wir in Dienst treten können, damit wir wirken können. So stellt er auch uns als Gemeinde zusammen. So sind wir als Gemeinde zusammengestellt mit unseren unterschiedlichen Begabungen, mit unseren unterschiedlichen Talenten. Der Auftrag bleibt ein Stück weit der gleiche. Und es wäre mal ganz interessant, als Gemeinde doch unseren Auftrag einfach mal rauszuarbeiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir als Gemeinde hier stehen, weil wir Jesus hier in Hildesheim bezeugen sollen. Weil wir hier Zeuge sein sollen. Dass wir hier wirken, dass wir hier unsere verschiedenen Begabungen und Talente einsetzen. Darum sind wir hier als Gemeinde. Darum existieren wir schon 120 Jahre. Ich möchte zum nächsten Abschnitt gehen. Nach natürlich der Zeit der Aufgabenübertragung, der Abreise, was ich jetzt hier mit Himmelfahrt verglichen habe, kommt die Zeit der Abwesenheit des Herrn. Also damit würde ich sprechen, alles, was nach Himmelfahrt geschehen würde, in meiner Parallele dazu. Da lese ich jetzt Vers 16. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte. Auch er gewann 2 weitere. Aber der, welche das eine empfangen hatte, ging hin und grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Ja, und hier sehen wir als erstes 2 Knechte oder 2 Arbeiter. 2, die im Dienst für diesen Herrn sind, der aus der Landes gereist ist. Und das erledigen, was er gesagt hat. Er hat ihnen die wertvollen Güter übergeben. Und sie handeln mit denen. Sie machen Gewinn. Da steht im Vers 15, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Wir sollten das, denke ich, ist in dieser Parallele, die ich halt sehe, in der Abwesenheit des Herrn, in der Abwesenheit, wo Jesus Christus nicht wiedergekommen ist und er ist bis jetzt nicht wiedergekommen, das, was er uns individuell anvertraut hat, unsere Begabungen, unsere Talente, unsere Gaben, die du auch unter anderem im Römerbrief nachlesen kannst, darüber schreibt Paulus, müsste tatsächlich Römer 12, Vers 6 sein, wo es unter anderem um die Gaben geht. Könnt ihr ja auch bitte nachschlagen und mal nachprüfen, ob das stimmt. Genau. Und er hat uns allen Gaben gegeben. Und wir sollen damit was machen. Was ich hier aber interessant finde, ist, die beiden sind hingegangen und haben gehandelt mit den Talenten und sie haben nicht aus 5,50 gemacht, sie haben nicht 5.000 daraus gemacht, sie haben nicht 5 Millionen daraus gemacht, sie haben 5 weitere Talente geholt. Sie gaben 5 Talente, die sie gehandelt haben. Sie haben das einfach verdoppelt. Das heißt wahrscheinlich auch keine Aufgabe, die vielleicht sie komplett überfordert hat, die komplett sie aus dem Leben zum Burnout gebracht hat. Und die Frage ist, die ich mir dann zum Text stelle, wenn ich das auf unsere Gemeinde beziehe, wo können wir uns nicht überfordern? Wo können wir am Reich Gottes bauen, unsere Begabungen einsetzen, um das Reich Gottes hier in Hildesheim zu verdoppeln? Um unsere Talente einzusetzen? Und ich denke, das machen wir schon an vielen Orten. Und ich denke, darum sind auch schon viele von euch hier, weil wir als Gemeinde unseren Auftrag auch ein Stück weit leben. Aber trotzdem können wir uns fragen, wie können wir Hildesheim denn noch mehr, sage ich mal, mehr eine größere Außenwirkung bekommen? Zum Beispiel haben wir in der Woche Dienstag, habe ich mit den Jugendlichen gekocht, was ich sehr schön fand. Sebastian hat uns geholfen und hat seine Begabung als Koch genutzt, um den Jugendlichen zu zeigen, wie das geht. Ich bin total unfähig als Koch. Von mir willst du nichts essen. So, aber Sebastian kann das. Das ist seine Begabung. Er hat es den Jugendlichen gezeigt. Er hat ihnen geholfen, dass die sozusagen auch diejenigen, die dann ein Stück weit begabt sind, diese Begabung feiern können, um, sage ich mal, dann die Vinzenzpforte zu beliefern, was übrigens total schön war von der Vinzenzpforte, haben die gesagt. Das Essen hat super geschmeckt, 40 bis 50 Leute waren total überglücklich darüber. Ich habe mit denen gegessen, auch tatsächlich noch am Mittwoch. Es war ein schönes Erlebnis. Und da bin ich auch zum Beispiel mit Jugendlichen dankbar, dass die da mitgemacht haben. Doch jetzt sehen wir in Vers 18, da ist jetzt einer von diesen Knechten, also das sind auch Arbeiter vom Herrn. Ich würde behaupten, es geht hier um Leute, wenn wir in Vers 14 nochmal gucken. Da steht, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihm seine Güter übergab. Also er rief seine Knechte. Also es sind seine Knechte. Das heißt, es ist nicht irgendein Arbeiter, der für jemanden anders arbeitet, sondern es sind seine Knechte. Also es geht hier, wenn ich jetzt wieder die Parallele zu Jesus ziehe, es geht eigentlich um uns Christen. Das heißt, es sind Leute, die wirklich schon für diesen Herrn leben, für diesen Herrn arbeiten und sich Knechte von ihm nennen. Und da ist jetzt ein Knecht, der hat sein Talent vergraben. Der hat das, was er vom Herrn bekommen hat, dieses eine Talent in die Erde gesetzt und nutzt es nicht. Die Frage, die ich dahinter habe, ist, warum? Warum macht er das? Warum vergräbt er sein Talent? War er egoistisch? Und hat nur an sich gedacht, dann bin ich auf das Ergebnis gekommen, nein, das war bestimmt nicht. Wäre egoistisch gewesen, dann hätte er es doch für sich genutzt. Dann hätte er es für sich ausgegeben, dann hätte es doch für sich ausgegeben, oder? Wenn er egoistisch gewesen wäre. Und auf der anderen Seite nutzt es aber auch nicht für den Herrn. Also er nutzt es nicht für seinen eigenen Vorteil und er nutzt es auch nicht zu dem Vorteil des Herrn. Aber warum? Vielleicht war es ja wie bei Olga, dass er sich einfach den Chef nicht verstanden hat. Nicht verstanden hat, warum? Warum hat der eine mehr bekommen? Warum habe ich so wenig bekommen? Warum werde ich so gering geschätzt, dass ich das eine Talent habe Und die anderen kriegen deutlich mehr. Vielleicht war es ja auch die Angst, es zu nutzen und es zu verlieren, dass er sich nicht zugetraut hat. Wenn wir den Text bis jetzt lesen, können wir da keine klare Antwort drauf geben. Dennoch, wenn man sich nicht zutraut, möchte ich dir einfach an dieser Stelle einfach mal eine Geschichte erzählen von jemandem, wo man vielleicht auch zum ersten Blick gesagt hätte, wie soll der Menschen für Jesus begeistern? Wie soll der in einer Gemeinde groß die Menschen begeistern? Ich nenne ihn mal Samuel. Er heißt natürlich nicht Samuel. Es war ein Kind mit Down-Syndrom. Eine Krankheit oder ein Krankheitsbild, wo ein Kind zur Welt kommt mit vielen Einschränkungen. Und ich denke, viele werden auch über ihn geurteilt haben und werden gesagt haben, wie soll er das schaffen? Was macht er überhaupt hier in unserer Gemeinde? Bestimmt. Er ist ein ganz liebevoller Mensch. Aber der große Prediger, glaube ich nicht, dass das nochmal wird. Das wäre bestimmt, habe ich das als Jugend in meinen jugendlichen Leichtsinn gedacht. Doch was er eines Tages bei seiner Taufe gemacht hat, obwohl er vielleicht von außen so scheint, als hätte er doch so wenig bekommen, der hat die große Gemeinde Cuxhaven, die FEG Cuxhaven, wo 100 Leute im Gottesdienst sind, ich weiß nicht, und in Urlaubszeiten sogar vielleicht 200 Urlaubsgemeinde, müsst ihr mal sehen, das ist unfassbar, in Urlaubszeiten sind doppelt so viele Leute da. Hat er an seiner Taufe, hat ihm der Pastor die einfache Frage gestellt, wer ist Jesus für dich? Und was er antwortet, ich war übrigens nicht da, aber es haben mir bis heute, 6 Jahre später, erzählen so viele Menschen von diesem einfachen Satz, wie dieser Junge mit Down-Syndrom kommt und sagt, Jesus ist mein Freund. Die ganze Gemeinde, baff. Einfach so, so emotional, so schön. Einfach ein paar Worte gesagt, die alle berührt hatten. Und vielleicht können das viele paar von euch nicht nachvollziehen, aber das hatte tatsächlich die ganze Gemeinde bewegt. Ein Mensch, dem man vielleicht nicht so viel zutraut. Und trotzdem hat er so viel bewegt, dass Menschen nach Jahren noch über ihn sprechen und sagen, boah, als er das gesagt hat. Ich meine, oftmals versuchen wir Prediger, dass ein prägnanter Satz hängen bleibt. Ich würde mir auch wünschen, dass noch nach 8 Jahren irgendjemand einen Satz von mir zitiert und sagt, boah, das hat mich bewegt. Ich fand das unglaublich. Das war für mich eine Sache, wo ich gedacht habe, wow, wie schön ist das. Ich möchte dir mit eigentlich nur sagen, es ist ganz egal, wie viel der Herr dir anvertraut. Er wird dir genau das anvertrauen, was du in deiner Kraft stemmen kannst. Er wird dich genau ausrüsten, so wie du bist, damit du Menschen begeistern kannst. Damit du diesen Auftrag, ihn zu bezeugen oder jünger zu machen oder wenn wir uns andere Stellen angucken, dass du den individuellen Auftrag, dass du den Gottes Reich zu vergrößern, dass du ihn lebst, dass du es schaffst. Wenn du dich für ihn entscheidest, wird er dir die Kraft geben. Und er hat einen Platz für dich in dieser Welt. Und ich glaube auch in dieser Gemeinde. Du wirst wahrscheinlich nicht umsonst gerade in diesem Gottesdienst sitzen, bis Jesus wiederkommt. Jetzt möchte ich mit dir aber den längsten Abschnitt angucken. Das für mich überraschend tatsächlich der längste Abschnitt war, als ich das mir angeguckt habe. Das ist meine individuelle Einteilung übrigens. Genau. Das ist der Abschnitt. Wir lesen ihn in 2 Abschnitten. Die Zeit der Abrechnung. Die Zeit, in der im Prinzip der Herr wiederkommt und Bilanz zieht. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Nach langer Zeit aber kommt der Herr, dieser Knecht, und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der Herr, der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte der Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist überwiegend treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihm 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist überwiegend treu gewesen und ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Hier sehen wir, dass 2 Arbeiter treu gewesen sind. Das waren 2, die dem Herrn, ihrem Herrn gefolgt sind und das auch erwirtschaftet haben. Er hat den Talent übergeben und sind in dem Handeln treu gewesen. Sie haben das Geld von dem Herrn vergrößert. Der eine hat 5 Talente, hat 5 gewonnen. Der andere hatte 2 Talente und hat 2 gewonnen. Sie sind in dem treu gewesen, was der Herr ihnen anvertraut hat. Und was ich auch sehr interessant finde, ist einfach, dass die eigentlich in erster Linie erstmal die gleiche Belohnung bekommen. Sie waren im Wenigen treu und sind über vieles gesetzt worden. Und so ist es, glaube ich, auch, dass wir, wenn wir in der Abwesenheit des Herrn, in der Abwesenheit, wo Jesus Christus noch nie wieder da ist, dass wir auch treu in dem sind, was wir tun. Dass wir eine Treue gegenüber unserem Herrn haben, wenn er wiederkommt, dass wir ihm sagen können, ja, ich habe an deinem Reich gebaut. Ja, ich war treu. Und dann werden wir auch fair belohnt werden, wenn wir es vergrößert haben, wenn wir seinen Auftrag erfüllt haben. Und ich glaube, das gehört einfach mit zum Glaubensleben. Das gehört mit dazu. Und so möchte ich dir wieder von der FEG Cuxhaven erzählen. Ich bin begeistert von einem Jugendleiter. Der heißt Thorsten. 20 Jahre macht er das schon. Über 20 Jahre ist er da in der Jugend und macht die Jugend. Und er hat alles mitgemacht. Er hat die großen Zeiten mitgemacht. Er hat kleine Dürrezeiten mitgemacht. Er ist in dem treu gewesen, was er gemacht hat. Und mich begeistert das, wie ein Jugendleiter 20 Jahre durchhält. Natürlich jetzt keine guten Aussichten, wenn ich das jetzt so sage. Aber es ist für mich einfach so bemerkenswert, 20 Jahre dort zu dienen und in dem treu zu sein, finde ich einfach klasse. Wenn man seinen Dienst macht und wirklich auf den Herrn vertraut, ich denke, genau diese Abwesenheit sollten wir nutzen. Genau das sollte uns doch zu denken aufgeben, dass wir vom Herrn stehen können und sagen können, ja, ich habe was draus gemacht, was du mir anvertraut hast. Ja, ich habe Talente, ja, ich habe Begabung und ich habe was da draus gemacht. Was wurde jetzt aber aus dem, der das eine Talent vergraben hatte? Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchte mich, ging hin und vergrab dein Talent in die Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld dem Wechsler bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihn das eine weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Ich möchte einen Vergleich zum echten Leben ziehen wieder. Stell dir vor, deine Eltern kommen nach Hause oder du kommst als Elternteil nach Hause. Egal. Und du sagst oder dein Kind sagt zu dir, alle eure Kinder oder deine Geschwister haben alle Pflichten erledigt. Der eine hat das Bad geputzt, der andere, weiß ich nicht, hat die Küche fertig gemacht. Und ein Sohn sagt zu dir, Mama, ich wusste, dass du ziemlich streng bist. Dass du die geputzte Wohnung vorfindest, ohne dass du etwas getan hast. Darum habe ich nichts gemacht. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn einer so sagt, so, ja, ich wusste, dass du das von mir willst, aber ich habe es nicht getan, weil ich dich für ziemlich streng halte, für ziemlich hart. Natürlich hier nur ein Beispiel aus dem Leben. Aber gucken wir uns doch mal an, warum der Knecht jetzt sein Talent vergraben hat. Er sagt, er findet den Herrn hart, weil er erntet, was er nicht gesät hat. Und vor dieser Härte fürchtet er sich. Darum hat er sein Talent begraben. Der Grund, warum er sein Talent begraben hat, war wahrscheinlich diese Furcht. Die Furcht vor dem Herrn. Er hatte so viel Angst, dass er das Geld, noch nicht mal hier steht im Text Wechsler, aber noch nicht mal zum Bank gebracht hat. Also er hat wahrscheinlich wirklich eine lebende Angst gehabt, die ihn noch nicht mal dazu gebracht hat, das Geld, das Geringste mit dem zu machen, was er hat. Also das ist wie, ja, wenn wir, ich denke, das ist wirklich eine Parallele dazu, wenn du nichts tust, wenn du nichts für den Herrn machst. Also noch nicht mal das Kleinstmögliche tust mit dem, was er dir anvertraut hat und den Dienst für den Herrn machst. Denn schließlich ist er ja ein Arbeiter des Herrn. Er ist damals gekommen, als er hergerufen hat. Da kann ich aber dann auch den Herrn verstehen. Er nennt ihn einen faulen Knecht und stellt ihn vielleicht auch so ein bisschen in Vers 26 in Frage, ob er wirklich wusste, dass er ein harter Mann ist. Dabei frage ich mich, kannte dieser Knecht den Herrn? Wusste er, wer der Herr ist? Wenn wir die Parallele zu Jesus schauen, dann ist es wahrscheinlich dann, wenn wir in die Bibel nicht geguckt haben. Wenn viele Menschen nennen sich Christen. Ja, ich treffe ständig Leute, die sich Christen nennen. Aber die Frage ist auch, kennen sie den Herrn Jesus? Wissen sie wirklich, wer das ist? Oder ist für die Christsein nur ein Statussymbol? Wenn ich in die Bibel gucke, dann Ja, wir sehen in Vers, in, oder besser gesagt, wenn wir jetzt die letzten Verse uns nochmal angucken, dann sehen wir, wenn am Ende steht, denn wer hat, dem wird gegeben werden. Nee, ein weiter. Und den unnützen Knef werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird das Heulen und Zähneknirschen hart sein. Da wird das Zähneknirschen sein, Entschuldigung. Ja, dann sehen wir, dass der Herr ein harter Herr sein kann. Aber wenn ich die Bibel erforsche, dann sehe ich ein ganz anderes Bild von ihm. Wenn er Jesus gekannt hätte, dann wüsste er, dass er sich nicht fürchten bräuchte vor ihm oder vor seinem Herrn. Denn die anderen haben ja zuverlässig seinen Dienst gemacht. Und wenn wir jetzt uns Jesus betrachten, dann gibt es doch so viel, was er für uns getan hat. Er ist für uns gestorben und wir glauben an ihn und folgen seiner Botschaft. Er ist für uns gestorben und wenn wir glauben, dann folgen auch Werke. Dann folgen auch Werke für ihn. Zwar keine Werke der Gesetzmäßigkeit, wie es Paulus schreibt im Römerbrief, aber Werke aus Liebe. Werke, weil ich sage, ja, ich diene meinem Herrn. Aber es sollte doch keine Botschaft sein, die lähmt. Es ist doch eine Botschaft, die befreit. Denn wir haben einen Geist der Frucht. Denn wir haben keinen Geist der Furcht, sondern der Liebe und Besinnung. Dennoch kann Gott auch ein harter Herr sein. Er kann hart sein. Wenn du vor ihm stehst und sagst, du, ich kannte dich, aber ich habe nichts für dich getan, dann wird er wahrscheinlich die Tür verschlossen halten, das Himmelsreich. Ich glaube, genau deswegen sollten wir auch nicht das vergraben, was er uns gegeben hat, sondern es nutzen. Bevor Jesus wiederkommt, sollten wir unseren Herrn kennenlernen und unsere Talente entdecken. Wir wollten ihn nochmal wirklich kennenlernen und wirklich entdecken, okay, Gott, wo brauchst du mich jetzt? Wo willst du mich haben? Wo können wir vielleicht auch als Gemeinde dienen? Jeder auf seine eigene Art und Weise. Und dann frage ich mich, vielleicht, wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Was wollen wir hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wir haben einen Gott, der mit uns ist. Und ich denke, wir sollten anfangen, wirklich Jesus richtig zu verstehen. Und ich glaube, die meisten machen das hier auch. Dass wir unsere Gaben entdecken und sie nutzen. Lasst uns das Reich Gottes bauen. Lasst uns gemeinsam am Reich Gottes bauen. Und zum Schluss möchte ich tatsächlich nochmal auf eine Geschichte unserer Gemeinde hinweisen. Ich habe letztens tatsächlich einen Zeitungsartikel gelesen zum 90-jährigen Jubiläum, als ich ja bei einem Besuch war mit Edelgard. Da haben wir zusammen jemanden besucht. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich denke, viele von euch wissen es, dass der erste Prediger in Hildesheim, sozusagen baptistischer Prediger, festgenommen wurde. Das war laut dem Zeitungsartikel 1858. Boah, voll lange her. Ich glaube, es ist 165 Jahre, habe ich ausgerechnet. Das war Heinrich Boltzmann. Er hat angefangen, sozusagen den Grundstein für diese Gemeinde zu legen, auf den ersten missionarischen Tätigkeiten von Baptisten in Hildesheim. Und auch diese Festnahme, laut dem Zeitungsartikel, ließ sich die baptistische Bewegung nicht aufhalten. 47 Jahre später wurde diese Gemeinde gegründet. In dieser Zeit haben es anscheinend unsere Geschwister geschafft, Hildesheim zu prägen. Ich meine, wir stehen jetzt 120 Jahre später, besser gesagt 165 Jahre später, wo dieser Mann festgenommen wurde, steht diese Gemeinde. Und dann sage ich, da hat jemand gut sein Talent genutzt. Da haben sie damals gut ihre Talente genutzt und Hildesheim eingesetzt. Und ich glaube tatsächlich, so können wir auch das Reich Gottes noch bauen. Und ich glaube, dass diese Gemeinde noch ihre Talente und Begabungen einsetzen kann. Dass wir den Auftrag leben und Hildesheim bauen und genauso prägen wie die Menschen vor uns. Mit Hinblick auf die Endzeit, wenn Jesus wiederkommt, sollten wir aufstehen und wirklich unseren Herrn kennenlernen und uns nicht fürchten, für ihn in den Dienst zu gehen. Amen.